Ich begrüße euch herzlich zur zweiten Ausgabe unserer Gottesdienstreihe Für den König. Und wir beschäftigen uns dort mit dem Buch Esther aus dem Alten Testament, mit den Erzählungen des Buches Esther von einer Frau namens Esther und einigen anderen Leuten, wie zum Beispiel einem Mordechai und dem König Xerxes. Und der Schwerpunktthema heute sind die Kapitel im Esther-Buch 6 bis 10, also sozusagen die zweite Hälfte dieses Buches, wo wir merken, dass Gott sein Volk auf überragende Art und Weise wieder in Würde bringt, wie Gott sich seinem Volk neu zuwendet und wie man sieht, dass es sich auf eine Sache ganz besonders spezialisiert hat, nämlich sogenannte göttliche Wendepunkte. Es kommt zu einer großartigen Wende in dem Buch Esther, nachdem es eine Demütigung, eine Erniedrigung gab. Und Gott bringt seinem Volk den Sieg. Man sieht, wer am Ende wirklich König ist, wer der wahre König ist. Und wir sehen am Ende des Buches Esther, dort gibt es so viel Freude, während am Anfang so eine düstere Stimmung gezeichnet wird. Das Volk Gottes hat gewonnen und nicht aus eigener Kraft oder aus eigenem Willen, sondern weil Gott es so wollte, dass sie gewinnen. Gott, der Vater im Himmel, möchte, dass sein Volk, dass seine Kinder gewinnen. Und ich kann das so gut als Vater nachvollziehen. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Ich möchte, dass sie gewinnen. Ich möchte ihnen Dinge ermöglichen, möchte ihnen Gutes tun. Und wenn dann noch das Sahnehäubchen von Gott draufkommt, dann ist es etwas Außergewöhnliches. Wie zum Beispiel bei einer Geburtstagsfeier, die wir für unseren großen Sohn geplant haben. Er ist ein absoluter Autofan und wir haben uns vorgenommen, an diesem Tag schauen wir uns eine Garage in Berlin, eine Remise in Berlin an, wo ganz viele Sportwagen stehen. Und zwar so die richtig guten, die richtig tollen Sportwagen. Und wir sind dorthin, sind die frei zugänglich, man kann um das Auto herumschleichen. Und das hat er ausgiebig gemacht mit seinem Freund, das war richtig cool zu sehen. Mir selber hat es total Spaß gemacht und ich habe gemerkt, hey, der Vater hat für sein Kind was Gutes getan, aber es kam noch einen Moment dazu, den er nicht vergessen wird, wo er merkt, dass nicht nur sein irdischer Papa, ich hier, ihm etwas Gutes tut, sondern wo sein himmlischer Papa sein Herz gesehen hat und ihm einen Herzenswunsch erfüllt hat. Als wir dort durch die Hallen gelaufen sind, gab es in einem Moment dieses Aufheulen eines Motors und er rennt nur um die Ecke und sagt, boah, ich muss dahin, hat sofort das Auto erkannt, was es ist, ein Supersportwagen und geht dahin, wo das Auto gerade aus so einer Glasgarage rausgefahren wird und er rennt dahin und geht dort zu dem Auto hin und stellt fest, hey, ich glaube, wir kennen die Person, die mit dem Auto fährt und kurzum, Ferdinand durfte im Auto sitzen, was ganz Besonderes, was Außergewöhnliches für ihn. Ein absoluter Traum, den er schon lange gehegt hat und wo er nicht gedacht hat, dass er in den ersten 18 Jahren seines Lebens in Erfüllung geht, ist am 12. Geburtstag in Erfüllung gegangen. Er saß in einem Supersportwagen hinterm Steuer, konnte dort die Digitalanzeigen, dieses wunderbare, wunderschöne Mäusekino, das Alcantara-Leder erleben und er hat es echt wertgeschätzt. Der himmlische Vater hat nochmal etwas ganz Besonderes gewirkt. Er hat noch das Sahnehäubchen dazugegeben. So setzt Gott sich für sein Volk ein. So setzt Gott sich für seine Menschen ein. Wir als Menschen, wir lieben diese Wendepunkte im Leben. Wir lieben es, wenn aus einer Niederlage ein Sieg hervorkommt. Wir haben das im Film, wir haben das in der Literatur, diese Wendepunkte. Jahrelang war ein Buch, im Englischen Good to Great, von Jim Collins auf der Bestsellerliste. Ist auch in Deutschland hier und dort geht es um eine Studie, die er gemacht hat von, ich glaube, 15 Firmen, die vorher mittelprächtig unterwegs waren und schließlich Spitzenresultate abgeliefert haben. Und diese Untersuchung, die Marktführer in ihrer Branche gewesen sind, die wurde schließlich sehr populär und die Kernfrage dahinter ist, wie haben sie es geschafft, eine Tragödie, einen Bankrott oder wie auch immer abzuwenden und schließlich Marktführer zu werden. Diese göttlichen Wendungen sind nicht nur für dieses Leben. Die göttlichen Wendungen, die er bringt, sind auch für das Leben nach dem Leben, nämlich für die Ewigkeit. Der Sieg, den Gott für seine Leute bringt, der gilt nicht nur im Hier und Jetzt, sondern der eigentliche Sieg, der Gott für uns als Menschen bringt, den er bringt, der gilt weit darüber hinaus, weit über das Buch Esther hinaus. Beim Glauben geht es um solche Wendepunkte. Wir waren blind und wir werden sehen. Wir waren geistlich blind, wir sollen Sehende werden. Wir waren geistlich tot und wir sollen geistlich lebendig werden. Und in einer Welt, wo Dinge kaputt gehen, da möchte Gott heilen, da möchte Gott neues Leben einhauen, da möchte Gott Wendepunkte schaffen. Gott wirkt alles zum Guten für alle Menschen, für die Menschen, die ihn lieben. Ich möchte von letzter Woche der Predigt von 14 Tagen vielmehr zusammenfassen. Die ersten Informationen aus dem Buch Esther, die große Geschichte, diese wunderbare Geschichte. Es gab einen König Xerxes, der König des Persischen Reiches, das sich ausgedehnt hat von heutigen Indien im Osten bis nach Ägypten, bis zum Mittelmeer. Also ein riesiges Reich, unendlich groß, 127 Provinzen, eine Wahnsinnszurschaustellung von Macht. Und so beginnt auch das Buch Esther. Am Anfang des Buches Esther zeigt König Xerxes seinen Überfluss in einem Fest, was ein halbes Jahr lang angedauert hat. Und er will mit seinem Reichtum angeben und schließlich auch mit der Schönheit seiner Frau. Sie soll vorgeführt werden, weigert sich. Daraufhin wird sie verbannt und man sucht eine neue Königin in allen 127 Provinzen dieses Reiches. Von den jungen Mädchen, die dort gefunden werden, kommt auch Esther in den königlichen Harem und schließlich nach der einjährigen Vorbereitung auf die Begegnung mit dem König ist dieser blown away. Er ist einfach nur begeistert von ihrer Erscheinung, von ihrer Persönlichkeit. Und sie, ausgerechnet sie, die Jüdin Esther, die eine Waise gewesen ist, adoptiert von Mordechai, ihrem Cousin, wird dort Königin, die neue Königin im Reich Persien. Und Esther hat vorher oder auch damals noch mit Mordechai gemeinsam im Exil gelebt. Sie ist Jüdin geboren. Die Jüdin gehört zu denjenigen, deren Vorfahren verschleppt worden sind. Und sie lebt also in einem Reich, das nicht ihr eigenes ist. Sie lebt unter einem Volk, das nicht ihres ist. Ihnen geht es als Volk nicht besonders gut. Sie haben nicht viele Freunde. Sie sind sozusagen als eine Minderheit unterwegs. Und eines Tages, als Esther dann Königin geworden ist, lief Mordechai durch das Tor am Königshof und bekam so mit einem Ohr eine Unterhaltung mit, dass ein Komplott gegen den König geplant war. Und schließlich ist es so, Esther, wie es so ist, flüstert das dem König ein und der König informiert sich, er geht der ganzen Sache nach, findet heraus, dass es stimmt und der Komplott, das Attentat auf den König wird vereitelt. Und jetzt würde man erwarten, jetzt würde dieser Mordechai belohnt werden. Jetzt würde der Mordechai endlich aufsteigen, würde in eine bessere Position kommen. Der König wendet sich ihm zu. Nein, Mordechai bleibt außen vor. Und stattdessen taucht ein neuer Charakter in der Erzählung auf, nämlich Haman, der böse Haman, der schließlich derjenige ist, der den Mordechai verfolgt, der innerlich so wütend ist, weil er der zweite Mann im Staat geworden ist, Haman, und alle Ehre von dem König bekommt, ganz viel Einfluss bekommt und natürlich diesen genießt und dessen nicht satt wird. Er verlangt stattdessen, dass alle, die ihn sehen, dass sie sich vor ihm niederbeugen. Alle tun das, bis auf einer Mordechai. Mordechai beugt sich nicht vor Haman, was Haman wieder so wütend macht, dass er schließlich in seinem eigenen Garten einen Galgen aufrichten lässt und seinen Verwandten, seinen Freunden, allen erzählt, an diesem Galgen wird irgendwann dieser Haman hängen. Und schließlich besorgt er sich vom König den Siegelring, die Autorität auf legale Weise und erlässt ein Dekret, ein Gesetz der Meder und Perser sozusagen, was unumkehrbar ist, dass in einem bestimmten Tag in 11 Monaten alle Juden in diesem Reich getötet werden dürfen und umgebracht werden sollen. Und daraufhin folgt natürlich ein lautes Weinen, ein starkes Weinen, eine Trauer, eine Enttäuschung, ein Frust, ein Schock im Volk der Juden, was jetzt in 11 Monaten kommen soll. Mordechai trauert in Sack und Asche, er weint und er spricht mit Esther und sagt, vielleicht bist du, Esther, als Jüdin genau für diesen Tag zur Königin auserwählt worden. Vielleicht ist das das, was Gott eingefädelt hat. Gott erwähnte aber mit keinem Wort, weil wir das Wort Gott im Estherbuch überhaupt nicht finden. Und schließlich gelingt es Esther, den König davon in Kenntnis zu setzen, dass der böse Haman hier einen Völkermord plant, unter anderem das Volk, wo sie dazugehört. Der König wird wütend, er nimmt Haman gefangen, er bekommt seine Strafe, er wird verurteilt mit der Todesstrafe und schließlich wird Mordechai befördert. Und er ist der zweite Mann, Mordechai ist jetzt der zweite Mann im Staat. Esther bekommt alle Besitztümer von Haman, der auch sehr reich gewesen ist, setzt wiederum Mordechai auch dort als Verwalter ein. Und wir sehen, sie schaffen es gemeinsam schließlich in einem weiteren Kraftakt, in einem neuen Edikt, in einem neuen Erlass, das Unheil von den Juden im Persischen Reich abzuwenden, indem sie erlassen, dass die Juden sich versammeln dürfen und dass sie sich wehren dürfen gegen diese Gräueltat, die an ihnen verübt werden sollte. Gott kümmert sich um sein Volk. Er hat eingegriffen. Er hat zur richtigen Zeit die richtigen Leute am richtigen Platz gehabt. Und das ist diese Geschichte des Buches Esther. Folgendes sieht man im Buch Esther. Man sieht, es gibt diese göttlichen Wendepunkte. Gott kämpft für seine Leute, sogar ganz still, hinter den Kulissen. Unser Gott wendet Situationen für seine Leute zum Besten, zum Guten. Es bringt große Freude. Und er hat alles geplant, er hat alles vorbereitet und ist für Überraschungen immer wieder gut. Das Buch Esther ist gefüllt mit diesen göttlichen Wendepunkten. Und insbesondere drei davon möchte ich herausgreifen und sie kurz beleuchten, da weil es etwas mit uns zu tun hat, als den Kindern Gottes, als seinen Söhnen und seinen Töchtern. Gott wendet. Das ist der erste göttliche Wendepunkt. Es kommt von einem Trauern zum Feiern, ganz deutlich zu sehen. Am Anfang und in der Mitte des Buches sehen wir viel Weinen, da sehen wir eine Trauer, einen tiefen Schmerz bei Gottes Leuten. Es ist kein Wunder, sie haben von diesem grausamen Edikt gehört, dass sie getötet werden sollen, dass das Volk ausgelöscht werden soll. Sie leben in einem Land, das nicht ihnen gehört. Sie leben unter einer Herrschaft, die sie nicht gewollt haben, sondern die sie einfach irgendwie vorher deportiert hat und zum Teil auch mit Gewalt unterdrückt. Und sie leben in weit weg von zu Hause, in der Fremde. Die Vorfahren stammen alle nicht aus dem großen Reich Persien in der Provinz, wo sie jetzt sind, sondern stammen aus Juda, aus dem Land Israel. Und jetzt sind sie allerdings verschleppt und verstreut. Und wir sehen das ganz am Anfang von dem Buch Esther, als diese Nachricht kommt, im vierten Kapitel, an Mordechai sehen wir, was in dem Volk vor sich ging. Als Mordechai erfuhr, was geschehen war, zerriss er sein Gewand, zog sich den Trauersack an und streute Asche auf den Kopf. Er ging durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. Das ist das typische Trauern, was wir im Alten Testament, was wir bei den Juden finden. Haman ist einfach nur betrübt. Haman ist fertig. Er weiß nicht mehr aus und ein, er weiß sich nicht zu helfen. Und er lässt andere davon kund, dass es kein Trauern, was so im stillen Kämmerlein passiert, sondern in aller Öffentlichkeit. Am Anfang dieser Geschichte ist ein unglaublich starkes Weinen, ein Trauern. Aber das Ende der Geschichte endet mit Feiern, mit Freude, mit Tanzen. Gott wendet dieses Weinen in ein Feiern, in ein Fest. Wir sehen das an der Kleidung von Mordechai. Hier haben wir gelesen, dass Mordechai sein Gewand zerriss, dass er sich in Sacktuch hüllt, dass er sich Asche auf den Kopf streut. Und am Ende der Geschichte bekommt er neue Kleidung. Wir lieben es, wenn wir etwas Neues anzuziehen haben. Ich mag es, wenn ich etwas Neues auspacken kann oder etwas Neues anprobieren kann und merke, es passt, es ist wunderschön, ich fühle mich wohl darin. Und wir sehen diese Freude, endlich etwas Neues anzuziehen, vielleicht auch alte Klamotten hinter sich zu lassen, sehen wir bei Geflüchteten, die endlich diese Kleidung, mit der sie tagelang, vielleicht sogar wochenlang unterwegs gewesen sind, die sie an alles Mögliche erinnert, endlich zurücklassen zu können und freuen sich über neue, frisch gewaschene Kleidung, die vielleicht noch duftet nach Waschmittel, nach Weichspüler. Da freut man sich einfach über neue Kleidung. Und jetzt sehen wir, wie am Ende des Buches Esther im 8. Kapitel Mordechai neue Kleider trägt. Das heißt hier, als Mordechai den König verließ, trug er ein königliches Gewand aus violettem Purpur und weißem Leinen. Er hatte einen Mantel aus Byssus und rotem Purpur an und eine große goldene Krone auf dem Kopf. Und die Stadt Susa war voller Jubel und Freude. Für die Juden war Licht und Freude, Jubel und Ehre entstanden. Und wir sehen diesen großen Unterschied, wie aus einer Trauer am Anfang, die sich ausdrückt in Kleidung, am Ende Freude, Feiern, Ehre und Würde wiederhergestellt wird. Gott ist derjenige, der hier nicht mehr in der Geschichte erwähnt wird, aber der hinter den Kulissen des ganzen Buches Esther alle Dinge zum Besten bewirkt. Im Detail plant er, um seine Leute zu erhalten, um seine Leute zu beschützen. Und das war so gewaltig, dass sie ein riesiges Fest feiern am Ende, das Purimfest. Das war sehr anders als das Fest, mit dem das Buch Esther am Anfang startet. Am Anfang des Buches Esther ging es wieder, das wird so ein göttlicher Wendepunkt. Am Anfang des Buches Esther, im Kapitel 1, wird uns beschrieben, wie der König feiert. Wie der König ein Fest feiert, um seinen eigenen Überfluss, um seinen eigenen Reichtum darzustellen. Also im Prinzip ein Fest für sich selbst. Und hier am Ende des Buches Esther sehen wir, dass ein Fest stattfindet zu Ehren Gottes, zu Ehren des richtigen Gottes, zu Ehren des wahren Gottes. Am Anfang der Geschichte ein selbstherrlicher König, er lässt sich feiern. Am Ende der Geschichte ein Fest, wo Gott gefeiert wird. Ein Fest voller tiefer Dankbarkeit über die Rettung, über die Gnade, über die Zuwendung von Gott, die man erlebt hat. Und es wird so bedeutsam, dass dieses Fest ein Jahrestag im jüdischen Kalender wird und bis heute immer wieder gefeiert wird, jedes Jahr gefeiert wird. Und wir lesen das Kapitel 9, Vers 20, darin ordnete er an, dass sie jährlich den 14. und 15. März festlich begehen sollten, zur Erinnerung an die Tage, an denen die Juden Ruhe vor ihren Feinden hatten und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hat. Diese Tage sollten als Festtage mit fröhlichen Mahlzeiten begangen werden, an denen man sich gegenseitig Geschenke macht und auch die Armen nicht vergisst. Also ein Fest eben nicht für sich selbst, sondern ein Fest, wo alle willkommen sind, wo alle eingeladen sind. Es ist ein Tag des Feierns, das Purimfest. Es ist ein lautes Fest. Und wir sehen einen Unterschied zwischen dem Passafest, was die Juden auch feiern, und dem Purimfest. Beim Passa rettet Gott auf eine beeindruckende Art und Weise mit den großen Plagen vorher. Und Gott rettet sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft, wo es auch keine eigene Identität hat, wo es auch davon bedroht war, vernichtet zu werden, ausgelöscht zu werden. Und hier rettet Gott relativ nüchtern, ohne viel drumherum. Im Purimfest rettet Gott still, aber die Feier ist überschwänglich und laut. Und hier ist der Unterschied. Beim Passa ist eine große Errettung und es wird relativ nüchtern begangen. Das Purimfest ist eine Errettung, wo Gott keine Plagen oder was auch immer vorher geschickt hat, aber das Fest ist voller Freude und voller Jubel. Und man sieht, einer der Gelehrten, ein Kommentator des Alten Testamentes, ein Forscher, hat das folgendermaßen formuliert auf Englisch: The two festivals unite piety and partying. Raising one's voice to God and raising the roof. Also auf Deutsch übertragen, diese zwei Feste, die vereinen das Pietätvolle, das Würdevolle und die Party. Die eigene Stimme zu Gott erheben und so laut zu tanzen, dass das Dach abhebt. Und wenn ein Gelehrter aus dem Alten Testament das so formuliert, der eigentlich eher so ein gesetzter Mann ist, dann hat das schon etwas zu bedeuten. Das ist Purim, das ist eine Party. Was hat das mit dir zu tun? Was hat dieses Feiern mit dir zu tun? Gott hat einen göttlichen Wendepunkt im Leben eines jeden Christen geschaffen, nämlich an dem Tag, in dem Moment, wo du sein Kind, seine Tochter oder sein Sohn geworden bist. Und vor diesem göttlichen Wendepunkt warst du unter einem Dekret, unter einem Erlass des Todes, der nicht verändert werden konnte durch unsere eigene Sündhaftigkeit, durch deine, durch meine Sündhaftigkeit, die uns von Gott trennte. Doch Jesus hat diesen Dekret durch seine Barmherzigkeit aufgehoben, indem er ans Kreuz gegangen ist. Er hat ihn umgewandelt vom Trauern zum Feiern. Er hat diesen Fluch des Todes über unserem Leben aufgehoben. Er hat ihn weggenommen, indem er Mensch geworden ist. Und er gibt uns neue Kleider, er kleidet uns in Gerechtigkeit. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er nicht mehr den sündhaften Daniel, sondern er sieht in mir Gerechtigkeit, dadurch, dass Jesus in meinem Leben ist, weil Jesus Vergebung schenkt. Er kleidet mit Gerechtigkeit. Wenn Gott dich ansieht, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du in Gerechtigkeit, in seinen Augen gekleidet. Das ist ein Grund zum Feiern, das ist eine Freude. Du gehörst für immer zu deinem himmlischen Vater. Und die Geschichte von Esther, die endet mit dieser letztendlichen Freude. Die Bibel aber, die endet mit einer endgültigen Freude, die in die Ewigkeit andauert, die über das irdische Leben noch hinausgeht. Wenn wir ins vorletzte Kapitel der Bibel sehen, dort begegnet uns in der Offenbarung in Kapitel 21, Vers 4 diese Zusage, was denn diese Freude ist, auf die sich jeder freuen kann, wenn du Jesus nachfolgst. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das ganze Schlechte, das ganze Schwierige ist vorbei. So wie das Buch Esther mit Freude endet, endet das Buch der Bibel, die gesamte Bibel, mit einer Freude, die über das irdische Leben noch hinausdauert, die Ausblick gibt auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Dieser Tag kommt und dein Vater im Himmel, der Papa im Himmel, er bereitet alles dafür vor und er ist dabei, dich willkommen zu heißen. Er möchte dich dort sehen. Er hat sich auf diese göttlichen Wendepunkte spezialisiert. Einerseits haben wir diese Freude jetzt schon und gleichzeitig stößt sie in dieser Hundertprozentigkeit, in dieser Gänze noch aus. Weil wir einen Vater haben, der sich um seine Kinder kümmert, können wir uns jetzt schon dort freuen. Ein zweiter Wendepunkt, der erste vom Trauern zum Feiern, ein zweiter Wendepunkt, den wir im Buch Esther sehen, ist von einer Unterdrückung zur Bevollmächtigung, von einer Unterdrückung, einer Situation, wo man unterdrückt wird, zu einer Bevollmächtigung, wo Menschen in Amt und Würde kommen. Menschen, die unterdrückt werden, werden gestärkt, werden bevollmächtigt. Zum Beginn der Geschichte sind Esther und Mordechai in Persien unterdrückt. Sie sind Fremde in einem Land, sie gehören einer Minderheit an, die nicht das Sagen hat im Land, die klein ist. Nicht ihr Land, es ist nicht ihr Zuhause und Esther ist dazu noch eine Waise. Das heißt, sie hat keine Eltern, keine Fürsprecher, sie hat kein Erbe, was sie antritt und dennoch wird sie bestärkt und am Ende Königin. Auch als Esther Königin ist, ist Mordechai dagegen weiter draußen. Er ist vor dem Königshof. Er hat keinen Zutritt zum König. Er ist abgeschnitten. Aber so endet das Buch Esther nicht. Gott nimmt die Unterdrückten und gibt ihnen neue Kraft und setzt sie an verschiedenen Stellen ein, bevollmächtigt sie wieder. Und wir sehen das hier in Esther 8, im Kapitel 8, Vers 1 bis 2. Noch am gleichen Tag schenkte König Xerxes der Königin Esther das Haus des Judenfeindes Haman. Mordechai aber erhielt Zutritt zum König, denn Esther hatte dem König mitgeteilt, wie er mit ihr verwandt war. Der König zog den Siegelring, den er Haman wieder abgenommen hatte, vom Finger und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai zum Verwalter über Hamans Besitz ein. Von der Unterdrückung zur Bevollmächtigung. Am selben Tag bekam Esther alles, was früher Haman, dem reichen, aber bösen Haman, gehörte. Und Mordechai kann jetzt in die Gegenwart des Königs kommen. Er ist sogar der zweite Mann im Staat. Er bekommt den Siegerring, das Zeichen der Autorität, der königlichen Autorität, vom König verliehen. Und Esther setzt ihn dazu noch als Verwalter, als Verantwortlichen über ihre Besitztümer ein, die sie gerade bekommen hat. Als diejenige, die nichts erben konnte, hat sie plötzlich ein Erbe angetreten, das sie nicht verdient hat. Das ist verrückt, denn diese beiden Durchschnittstypen sind jetzt plötzlich Königin und zweiter Mann in diesem riesigen Reich Persien, ein göttlicher Wendepunkt. Und Esther hat dieses Erbe nicht verdient, Haman hat dieses Erbe nicht verdient. Es ist Gott, der es einfach nur schenkt. Sie haben nicht danach gefragt, sie haben nicht darum gerungen, sie haben sich nicht da reingeputscht, sondern Gott hat es einfach geschenkt. Normalerweise sagt dem Mordechai andere, was er zu tun hat. Und haben von ihm verlangt, Dinge zu tun. Der Haman zum Beispiel, du sollst dich vor mir niederwerfen. Nun ist Mordechai derjenige, der anderen sagen kann, was zu tun ist, der dem Autorität verliehen worden ist, der eingesetzt worden ist, der bevollmächtigt worden ist im Land. Er steht jetzt über anderen Menschen, während er vorher von anderen Menschen unterdrückt wurde. Aber nicht nur Esther und Mordechai werden bestärkt und bevollmächtigt, sondern das ganze jüdische Volk, das lesen wir ein Kapitel weiter, in Esther 9, Vers 1. Es kam der 13. März, der Tag, an dem der Erlass des Königs ausgeführt werden sollte, an dem die Feinde der Juden hofften, über sie zu triumphieren, an dem es nun aber umgekehrt geschah, dass die Juden ihre Hasser überwältigten. Das heißt, der Gegenedikt, der verfasst worden ist, besagte, dass die Juden sich versammeln dürfen und dass sie sich wehren durften. So wurde aus diesen Opfern, aus denjenigen, die ausgelöscht werden wurden die Sieger. Esther wurde von einer Weise zur Königin. Der ganze Eigentum von Haman gehört ihr, wie wir gehört haben. Mordechai ist nicht mehr außen, sondern er ist in der Gegenwart des Königs. Und dasselbe gilt auch dir. Es ist bereits wahr für dich. Du hast als Nachfolger von Jesus, als Kind Gottes bereits ein Erbe angetreten, das noch besser, das sogar noch besser ist als das von Esther oder von Haman. Denn das Erbe, was sie angetreten haben, war ein irdisches Erbe. Du trittst ein himmlisches, ein ewiges Erbe an. Denn der König, der echte König, der König aller Könige, er ist dein Vater. Du kannst in seine Gegenwart eintreten, wann immer du möchtest. Er empfängt dich, wann immer du möchtest. Du musst nicht erst 2 oder 3 Festmähler veranstalten, dich zum Dinner mit ihm verabreden und beim 4., 5. Mal dann vielleicht herausrücken, was du auf dem Herzen hast, sondern du kannst jederzeit zu ihm kommen. Jesus hat es geschafft, dass du freien Zugang hast zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren. Du bist nicht unterdrückt, sondern du bist bevollmächtigt. Du hast Autorität, die sogar größer ist als die eines Siegerings. Du hast den Heiligen Geist, den Geist Gottes in dir leben. Du bist nicht mehr unterdrückt von Sünde, von Scham, von Schuld, von Satan, sondern du bist bevollmächtigt. Du bist mit Jesus auf der Seite des Siegers, der den Tod, der den Teufel überwunden hat. Und nicht, weil du das verdient hast, weil ich das verdient habe, sondern wir haben unseren Platz im Königreich Gottes, im Reich Gottes bekommen als ein Geschenk, als ein Erbe, was wir nicht verdient haben. Und du hast das, weil du einen großzügigen, einen liebevollen, einen dir zugewandten Vater im Himmel hast, dessen Herz für dich schlägt und der dich liebt. Der dritte göttliche Wendepunkt in diesem Text im Buch Esther habe ich mal so formuliert: vom Verstecken zum Proklamieren, vom Verstecken, zurückziehen, zum Proklamieren. Am Anfang der Geschichte wurde Esther von Mordechai ermutigt, ihre jüdische Identität zu verstecken. Als sie Königin geworden ist und vorher schon, als sie in den Harem, in den königlichen Harem aufgenommen wurde, das bat Mordechai sie darum, bitte sag niemanden, dass du Jüdin bist. Sie zieht also in den Palast ein und es bleibt dabei. Niemand weiß, wo sie eigentlich herkommt, wovor sie abstammt. Die Theologen, die debattieren darüber, warum Mordechai ihr das riet. Manche sagen, dass Esther und Mordechai so nicht unbedingt die hingegebensten Juden gewesen sind, die jetzt jeden Tag gebetet haben und die sich Jerusalem zugewandt haben oder wie auch immer, die die Gebote befolgt haben, sondern die sich ziemlich angepasst haben an die Kultur um sie her. Anders gesagt, man kann auch gnädiger sein mit Esther und mit Haman, mit Mordechai und kann sagen, vielleicht hatten sie einfach Todesangst gehabt, weil sie zu einer unterdrückten Minderheit im Land gehören und jetzt einen einigermaßen gangbaren Weg gesucht haben, wie sie denn in dieser Fremde, in diesem Land, was nicht ihr ist, in dieser fremden Kultur zu leben. Egal wem man folgt, im Buch Esther sehen wir Folgendes: Die Identität wird offenbar. Vom Verstecken kommt es zum Proklamieren. Am Anfang hat Esther ihre jüdische Identität, ihre Herkunft verschwiegen, wie Mordechai ihr es eingeschärft hatte. Aber Gott arrangiert die Ereignisse des Buches Esther so, dass und sorgt so für seine Leute, dass ihre Identität offenbar wird und dass es für sie alles andere als ein Ups-Moment ist und peinlich berührender Moment, sondern dass es ein Moment ist, der attraktiv ist, der etwas Besonderes ist, wo andere aufschauen. Esther und Mordechai verstecken sich nicht mehr, weil sie zu Gottes Volk gehörten. Sie proklamieren es sogar. Nicht nur proklamieren sie es, sogar Leute, die gar nicht jüdischer Abstammung sind, sie möchten plötzlich irgendwie dazugehören zu dem Volk der Juden, weil sie sehen, hey, ihr habt einen Gott, der einfach nur großartig ist, der sich um euch kümmert. So einen Gott möchte ich auch haben. Am Anfang der Erzählung versteckt Esther noch ihre jüdische Identität, wie wir gesehen haben. Mordechai hat ihr dazu geraten. Aber später, und das sehen wir jetzt hier, Esther, eigentlich 8, Vers 17, dort heißt es, auch in allen Provinzen, in jeder Stadt, überall, wo der Erlass des Königs und sein Gesetz bekannt gemacht wurde, herrschte Freude und Jubel bei den Juden. Sie feierten mit Festtag und Festmahl. Und, jetzt kommt der Satz, und viele Nichtjuden aus den Völkern des Reiches bekannten sich zum Judentum, weil Furcht vor den Juden über sie gekommen war, weil sie gemerkt haben, hey, ihr seid ein Volk, ihr habt einen Gott, der einfach nur großartig ist. Und diesen Gott, das möchte ich genauso erleben. Ihr seid einflussreich. Sie können ihren Glauben proklamieren. Wie geht es dir mit deinem Glauben? Versteckst du deinen Glauben? Proklamierst du deinen Glauben? Lebst du deinen Glauben aus Furcht, aus Angst, aus Zurückhaltung, einfach nur im stillen Kämmerlein zu Hause, so dass es niemand mitbekommt? Versteckst du dich? Brauchst es bei dir so einen göttlichen Wendepunkt, so ein Eingreifen Gottes, dass du merkst, hey, ich kann meinen Glauben frei, offen leben, muss mich nicht da verstecken. Schämst du dich sozusagen, dass du zu diesem König gehörst? Den himmlischen Vater, der dich in seine Gegenwart einlädt, der dir ein ewiges Erbe bereithält. Ist es für dich peinlich, zu dem König zu gehören? Ziehst du dich dort an der Stelle manchmal zurück? Versteckst du das? Gott gebraucht hier im Buch Esther all diese Ereignisse, dass der Glaube sichtbar wird, dass der Glaube ans Tageslicht kommt, dass die eigentliche, die wahre Identität zur Oberfläche dringt. Um das zu zeigen, was Esther und was Mordechai wirklich sind, wo sie wirklich dazugehören. Und mein Gebet für dich ist, und ich wünsche, dass du jemand wirst, der seinen Glauben offensiv leben kann, der ihn nicht versteckt, sondern der ihn proklamiert, der andere einlädt zum Glauben, der in der Öffentlichkeit glaubt, der betet, der andere Leute fragt, ob er für sie beten kann, der anderen Leuten erzählt von seinem Glauben, der anderen Leuten etwas weitergibt von der Hoffnung, die in dir drin ist, von der Begeisterung über Gott, von der Sicherheit, die Gott und dein Glaube mit Jesus vermittelt, ein Leben mit Jesus vermittelt, die nicht nur eine Sicherheit in dieser Zeit ist, die herausfordernd ist, sondern die über diese Welt hinausgeht. Eine Sicherheit und eine Gelassenheit und eine Festigkeit, die auch mit dem Tod nicht aufhört. Und wir brauchen genau diesen Glauben, dieses Glauben öffentlich leben in dieser Zeit, die so unsicher ist. Wir hören von Kriegen, wir hören von Katastrophen, wir hören von Flüchtlingen und wir sind betroffen und bewegt. Und gleichzeitig kann unser Glaube das sein, was es in dieser Zeit festigt. Über Generationen hinweg schon haben Menschen bezeugt, dass gerade in solchen Krisenzeiten der Glaube das ist, das was trägt. Wenn andere scheinbare Fundamente wanken, Sicherheiten nicht mehr sicher sind und aufgegeben werden Und das, was gestern noch fest war, das, worauf du dich gestern noch verlassen konntest, heute plötzlich nicht mehr so ist, die Preisstabilität nicht mehr da ist, die wirtschaftliche Stabilität nicht mehr da ist. An dieser Stelle haben Generationen schon bezeugt, dass der Glaube das ist, was sie trägt. Auch über das Leben hinaus, weil sie eine ewige Hoffnung haben, weil der Glaube sich darin begründet, dass es einen himmlischen Vater gibt, der dich mehr liebt als alles andere, der sein Herz dir zugewandt hat, der seinen Sohn, das Beste, was er hat, dir gegeben hat. Unser Gott ist ein Gott dieser göttlichen Wendepunkte. Und ich bete, dass du genau diese Wendepunkte in deinem Leben erlebst. Ein Gott, der manchmal still und heimlich hinter den Kulissen wirkt, der aber letztlich alles zum Guten führen wird. Amen.